Dieser Podcast wird präsentiert von Art on
Ice. NZZ Akzent. Das, was man hier im Hintergrund hört, das ist kein Advents- oder Weihnachtsgottesdienst, wie man es vielleicht am 23.12. erwarten würde, sondern das ist ein Trauergottesdienst.
Und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Das ist Samstagabend in Magdeburg, das ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt in Deutschland, und das ist der Gottesdienst nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.
Mit Gefühlen, die sich nicht greifen lassen, sind wir heute Abend hier im Magdeburger Dom, nachdem ein Einzelner das Leben von bisher 5 Menschen gewaltsam beendet und viele andere aus den Bahnen geworfen hat.
Den wir da hören, das ist Gerhard Feige, das ist der römisch-katholische Bischof von Magdeburg. Morten Freidel, Magdeburg, das ist von euch aus, von Berlin aus gesehen, so 150 Kilometer weiter westlich. Ihr seid natürlich direkt dahin gefahren. Was für Eindrücke konntet ihr da gewinnen?
Ja, wir haben eine Stadt erlebt, auch wenn das jetzt floskelhaft klingen sollte, so war es, die im Schockzustand sich befunden hat. Und dann haben wir natürlich auch mit den Leuten gesprochen. Also eine Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben von einem unserer Reporter, die er mitgebracht hat. Ein Sanitäter hat uns erzählt, dass er selbst vor Ort war und sich gerade noch ein Getränk holen wollte. Und hätte er sich 10 Sekunden später dazu entschlossen oder früher vielmehr, dann hätte er selbst von dem Auto erfasst werden können. Und er hat dann anschließend versucht, den Menschen zu helfen. Eine Frau hat über Schmerzen an der Hand geklagt und stellte sich heraus, die Hand hing nur noch in Fetzen am Arm. Eine andere ist gestorben. Die haben dann noch versucht, die Frau zu reanimieren, hatte aber schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Kopf, konnten dann letztlich für diese Frau nichts mehr tun. Der junge Mann hat um Fassung gerungen, hat mit den Tränen gekämpft. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.
Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird immer noch um das Leben vieler Menschen gekämpft. Doch schon jetzt wird klar, dass Konsequenzen gezogen werden müssen, sagt Morten Freidel aus unserem Team in Deutschland. Ich bin Sven Preger. Morten, am Samstag gab es nicht nur den Gottesdienst, sondern auch eine Pressekonferenz, auf der die Behörden am Nachmittag mal so das zusammengefasst haben, was sie bis zu diesem Zeitpunkt sicher wussten.
Zum aktuellen Stand reden wir über 205 Betroffene. Verletzte. Von den 205 reden wir über 5 Tote, 5 Opfer. Und wir reden über 41 schwer, teils schwerst Verletzte. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Zahlen immer noch im Fluss sind und sich ins Negative verkehren und beenden.
Das ist Ronny Krug von der Stadt Magdeburg. Man hört so ein bisschen, wie angefasst er ist. Das war gestern, wir beide sprechen jetzt am Sonntag. Was weiß man mittlerweile zu dem Stand der Opfer?
Ja, also im Moment sind es 5 Todesopfer und 86 Schwerverletzte, von denen einige sehr schwer verletzt sind und noch in Lebensgefahr schweben. Die Zahl der Opfer kann sich also noch erhöhen. Das ist auch kein Wunder, denn der Täter ist ja mit einem schweren BMW mit voller Wucht in die Menschenmenge gerast. Er hat so sehr beschleunigt, wie ihm das nun möglich war, und hat eben auch viele Menschen erfasst. Man kann das auf einigen Videos, die nach der Tat in den sozialen Medien kursierten, auch sehen. Und das sind natürlich schreckliche Bilder. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass sich die Zahl der Opfer womöglich noch erhöht.
Jetzt ist so eine Frage, wenn er mit dem Wagen auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist, weiß man, wie das passieren konnte? Es ist ja nicht das erste Mal, dass gerade in Deutschland auf die Sicherheit von Weihnachtsmärkten geguckt wird.
Ja, in der Tat, das ist eine wichtige politische Frage und darüber wird noch zu sprechen sein. Ich warne jetzt vor voreiligen Schlüssen. Klar ist in jedem Fall, dass es dort eine offene Stelle in Magdeburg gab, wo keine Poller waren. Der Ronny Krug von der Stadt Magdeburg hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass das eben der Rettungsweg sei, der nicht mit Sperren besonders geschützt sei, und dass ich aber dieses Konzept bewährt habe, dass dann dort an dieser offenen Stelle auch mobile Einsatzkräfte stehen würden. Offenkundig war hier ja der Weihnachtsmarkt Kapitalmarkt nicht genug geschützt für diese Art von Anschlag. Und man muss auch klar sagen, es ist ja nicht der erste Anschlag dieser Art, der in Deutschland stattgefunden hat. Vor vielen Jahren, 2015, am Breitscheidplatz, der Breitscheidplatz befindet sich in Berlin, hat ein islamistischer Attentäter, Anis Amrai, ist mit einem Fahrzeug in die Menge gefahren und hat mehrere Menschen getötet. Das war ja sozusagen die Blaupause für diese Art von Anschlag. Und anschließend hat man dann in Deutschland angefangen, Weihnachtsmärkte und auch sonstige öffentliche Veranstaltungen in der Stadt mit diesen Betonquadern gesondert zu schützen oder mindestens mal in den Fußgängerzonen so Poller zu errichten, die man hoch oder runterfahren kann, die dann eben Lieferanten, die da rein müssen, können dann sozusagen elektronisch diese Poller wieder runterfahren und ansonsten sind die aber oben, sodass dort nicht jeder einfach reinfahren kann. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ein Auto das so umfahren kann, dass er eben doch mit voller Wucht mit seinem Auto in die Menschenmenge rasen kann. Darüber wird, wie gesagt, noch zu sprechen sein, auch wenn man jetzt noch keine endgültigen Schlüsse ziehen kann.
Sag was zum Fahrer, also zum Täter, zum Mutmaßlichen. Was weiß man über ihn?
Der Täter ist ein wohl 50 Jahre alter Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der 2006 nach Deutschland gekommen ist und hier einen unbegrenzten Aufenthaltstitel bekommen hat. Er hat in Deutschland Asyl beantragt und das wurde ihm auch gewährt. Der Hintergrund war, dass er sich nach eigenen Worten vom Islam abgekehrt hat und das hat er dann auch öffentlich gemacht in den sozialen Medien. Und er war wohl ein Aktivist lange Zeit, wobei man das alles, wie gesagt, mit großer Vorsicht noch behandeln muss. Das sind nämlich noch keine endgültigen Ermittlungsergebnisse. Also da wird man noch abwarten müssen. Was klar ist, er hat in den sozialen Medien sich aktivistisch betätigt und hat versucht, wohl nach eigener Aussage, ich sage das immer mit der entsprechenden Vorsicht, Menschen aus Saudi-Arabien und anderen Ländern im Nahen Osten zu helfen, die das Land verlassen wollten, weil sie mit dem Islam fremdelten. Und dem wollte er helfen, in Deutschland eben Asyl zu beantragen oder auch in anderen Ländern. Er soll in Bernburg gelebt haben, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, die 50 Kilometer ungefähr von Magdeburg entfernt ist und hat sich dann in den vergangenen Jahren aber radikalisiert. Also in seiner Funktion als Aktivist, als Menschenrechtsaktivist, wurde er häufig interviewt. Der FAZ hat ja 2019 noch ein Interview gegeben. Er ist in der BBC-Doku sogar gefeatured worden und hat dann aber Kritik geübt an der Einwanderungspolitik wohl Deutschlands. Der zentrale Vorwurf von ihm lautete dann, Deutschland sozusagen leiste seiner eigenen Islamisierung Vorschub, indem es Menschen beispielsweise aus Syrien deutlich häufiger Asyl gewährt, als eben Menschen aus Saudi-Arabien, die jetzt sich vom Islam abgekehrt haben. Und das hat er eben sehr kritisch gesehen und gesagt, das seien ja eigentlich die Leute, die Asyl verdient hätten, nicht aber ehemalige Dschihadisten, die dann aus einem Kriegsgebiet nach Deutschland fliehen.
Aber ist das sozusagen auch das, wo man jetzt nach einem Motiv suchen muss? Also ist das Kritik an Deutschland, was zu so einer Tat führen kann?
Ja, also ich wäre, wie gesagt, noch einmal sehr vorsichtig, was diese Motivlage angeht. Es gibt jetzt in den sozialen Medien auch Spekulationen, dass der Mann in Wahrheit sich gar nicht vom Islam abgekehrt hat. Also er sei in Wahrheit doch ein Islamist und habe sich nur öffentlich dazu bekannt, vom Islam abzukehren, um die Leute in die Irre zu führen. Das würde ich mit sehr großer Vorsicht behandeln, diese Theorie, denn dafür gibt es jetzt bislang keine belastbaren Hinweise. Aber auch das wird diskutiert. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen. Wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass er eben doch Islamkritiker war, der dann Hass auf Deutschland entwickelt hat, das ist natürlich sehr schwer zu erklären, wie es psychologisch dazu kam. Man wird jetzt abwarten müssen, was die Ermittlungen ergeben und dann wird man sich auch genauer darüber unterhalten können, welche Motive dieser Mann gehabt hat, womöglich auch welche psychischen Erkrankungen im Hintergrund noch eine Rolle gespielt haben könnten. Was noch wichtig ist, er hat mehrfach in Deutschland auf seinem öffentlichen Profil bei X solche Taten angekündigt und hat mit Massakern gegenüber den Deutschen gedroht und auch seine Website auf Arabisch, auf der er Leuten helfen wollte, die hier Asyl beantragen wollten. Dort stand dann am Ende nur noch in relativ drastischen Worten, er würde jedem empfehlen, hier kein Asyl zu beantragen in Deutschland, weil die deutschen Behörden Menschen, die sich vom Islam abkehren, verfolgen würden. Und was man auch sagen kann, und auch darüber wird noch zu sprechen sein, es gab auch mehrere Warnungen vor diesem Mann aus der islamkritischen Szene. Also er hatte da ein gewisses Standing. Viele Leute haben das verfolgt, was er auf Twitter und in den anderen Medien so geschrieben hat. Und dort gab es dann eben Warnungen einer jungen Frau, die hat sich zuerst an das BAMF gewandt. Und da sieht man jetzt schon, ein leider in Deutschland relativ übliches Behördenwirrwarr, auch ein Versagen, das kann man wohl schon so sagen. Das BAMF hat dann gesagt, tut uns leid, wir sind dafür nicht zuständig, bitte wenden Sie sich an die Polizei. Dann hat sich diese Person zunächst an die Polizei in Berlin gewandt und hat dann dort den Hinweis bekommen, naja, man sei ebenfalls nicht zuständig, die Person solle sich bitte an die Polizei in Magdeburg wenden. Das hat sie dann auch getan. Sie hat sich dann wohl an die Polizei in Sachsen-Anhalt gewandt und was dann daraus geworden ist, weiß man bisher noch nicht.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Wenn du das jetzt so auch sagst, also auch so ein bisschen das Behördenwirrwarr oder Weiterleiten, verschiedene Polizeistellen, die mit einbezogen sind, das Bundesamt für Migration, also das BAMF. Was sind denn die Konsequenzen, wenn man das jetzt in aller Vorsicht, das Ganze ist Freitagabend passiert, an Konsequenzen ziehen kann oder sagen kann?
Also ich würde jetzt noch keine ganz konkreten Schlüsse aus diesem einen Fall ziehen, denn dafür, das habe ich jetzt ja schon oft genug gesagt, weiß man noch nicht genug. Was man aber ganz grundsätzlich sagen kann, und das stimmt auch unabhängig von diesem Anschlag, in Deutschland ist die innere Sicherheit lange Zeit vernachlässigt worden. Also man sieht das immer daran, wenn man sich anschaut, wie die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel über Polizisten oder Sicherheitsbehörden gesprochen hat, dann eher selten. Und auch Scholz steht ihr da eigentlich in nichts nach. Er möchte ja immer sein wie Merkel. Mhm. Innere Sicherheit ist einfach in Deutschland auch in der öffentlichen Debatte lange kein Thema gewesen. Und wenn, dann eher unter umgekehrten Vorzeichen. Also man hat dann darüber diskutiert, ob es womöglich Polizeigewalt gäbe, ob die Polizei nicht irgendwie autoritäre Züge langsam anfängt zu tragen. Man hat überhaupt nicht über die Erfordernisse des Polizeiberufes diskutiert. Und wer darauf hingewiesen hat, dass Polizisten ja auch dafür da sind, unsere aller Freiheit zu gewährleisten, dann wurde man dafür in der Debatte eher belächelt. Und man wird jetzt abwarten, ob das im Wahlkampf vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird. Es ist ja nicht mehr lange hin bis zur Wahl am 23. Februar. Also was sind die Schlüsse? Also man wird nochmal sich über das Sicherheitskonzept bei Großveranstaltungen beugen müssen. Wird entsprechende Lücken, wenn es beispielsweise darum geht, diese Quader, Betonquader oder Poller aufzustellen, schließen müssen. Also wird dafür sorgen müssen, dass solche Anschläge mit Fahrzeugen nicht möglich sind. Womöglich auch auf die Gefahr hin, dass man einen Rettungswagen nicht sofort an Ort und Stelle bringen kann, wenn dann auf dem Weihnachtsmarkt jemand umkippt. Dann kann man natürlich auch nochmal über die Ausstattung der Polizeibehörden sprechen. Also gibt es wirklich genug Polizeibeamte, um solche Veranstaltungen entsprechend zu schützen? Und das Letzte sind natürlich, die Polizei warnt in Deutschland immer wieder davor, dass sie eigentlich nicht genug Befugnisse hat, um potenzielle radikalisierte Täter, auch Einzeltäter, genügend beobachten zu können. Ich sage das, auch das mit der gebotenen Vorsicht, denn aus liberaler Perspektive hat sowas natürlich immer auch Nachteile. Es führt dann zu einer Aufrüstung des öffentlichen Raumes und jeder weiß, dass solche Veranstaltungen natürlich an Leichtigkeit einbüßen oder an Unbeschwertheit, wenn dort massive Präsenz von Polizeibeamten vorhanden ist, die hochgerüstet mit Maschinengewehren dort stehen und den Platz bewachen. Trotzdem wird das jetzt erstmal eine Konsequenz sein, denn die Gefahr ansonsten ist, dass irgendwann das öffentliche Leben verödet. Also es ist völlig klar, wenn sich die Sorge der Menschen so weit in den Köpfen festsetzt, dass sie sich fragen, naja, soll ich jetzt nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen und da mit den Freunden einen Glühwein trinken oder soll ich vor allem das Risiko eingehen, meine kleinen Kinder damit hinzunehmen, um dem auf dem Marktstand irgendwelche Schnitzereien zu zeigen oder mache ich das hier lieber zu Hause und gucke es mir auf dem Tablet an? Das sind alles Fragen, wenn sich das durchsetzt und die Leute dann nicht mehr auf solche Veranstaltungen gehen, weil sie fürchten, dass ihr Leben dort bedroht ist, das hätte natürlich fatale Konsequenzen für das öffentliche Leben. Deshalb bleibt der deutschen Regierung keine andere Wahl, als den öffentlichen Raum noch deutlicher zu sichern.
Lass uns einmal zum Schluss nach Magdeburg zurückkehren. Was passiert da jetzt in den nächsten Tagen? Also das ist so eine ganz akute Aufarbeitung, natürlich auch noch Sorge um Verletzte. Gleichzeitig kommt jetzt Weihnachten in Anführungszeichen noch obendrauf. Also was passiert da in den nächsten Tagen?
Naja, man wird sich erstmal um die Verletzten kümmern müssen und zunächst so viele Leben zu retten versuchen, wie es möglich ist. Das ist jetzt erstmal die absolute Top-Priorität. Und dann wird man natürlich sich auch um die Angehörigen der Verletzten und vor allen Dingen der Toten bemühen müssen. Man muss ihnen Trost zuspenden, auch wenn dieser Trost den Schmerz über ihren Verlust nicht wird lindern können. Und man wird versuchen, in der Magdeburger Stadtgesellschaft wieder so etwas wie Zuversicht herzustellen. Das ist ein Prozess, der wird Zeit dauern, aber das wird jetzt erstmal das Ziel sein. Ganz konkret wird man auch dort gucken müssen, wie kann man jetzt in Zukunft Veranstaltungen im öffentlichen Raum in der Stadt besser schützen. Darüber hinaus wird man eben trauern müssen. Es muss jetzt Platz dafür geben und man wird, das habe ich ja jetzt eingangs schon gesagt, sich zunächst mal um die Verletzten kümmern müssen.
Morten, vielen Dank für diese Einschätzung, Erläuterungen und Eindrücke.
Ich danke dir.
Das war unser Akzent am 23.12.24. Wir sind auch morgen wieder vor euch da. Ich bin Sven Prieger.